Fit auf Schritt und Tritt. Der Podcast, wo sich alles ums Fuß- und Sprunggelenk dreht. Mit dem Privatdozent Dr. Norman Espinosa vom Fussinstitut Zürich. Fussinstitut.ch. Präsentiert von der Ortho Fussdynamik AG in Uster. Ihre Füße in professionellen Händen. Fussdynamik.ch.
Willkommen zu dieser Podcast-Folge rund um das Thema Fuß- und Sprunggelenkbeschwerden. Heute geht es um ein unterschätztes Problem, würde ich mal behaupten als Laie: Arthrose am oberen Sprunggelenk. Wir versuchen, ein bisschen in diese Thematik einzuführen. Wir haben einen renommierten Experten hier, den Dr. Norman Espinosa, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet vom Fussinstitut Zürich. Dr. Espinosa, danke vielmals, dass ihr euch Zeit nehmt. Zuerst müssen wir mal ein bisschen in die Grundlagen eingehen. Was ist Arthrose am oberen Sprunggelenk?
Also das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben normalerweise auch am oberen Sprunggelenk zwei Knöchel, die gegeneinander bewegen müssen. Und die Knöchel selber sind von ihrer Oberfläche, wenn man sie original anschaut, wären die sehr, sehr rau. Also die könnten nicht gegeneinander bewegen, einfach so. Weil dann würden aufgrund von der Nervenendigungen natürlich Schmerzen auftreten, das wird blockieren, das wird nicht reibungslos gehen. Und da ist Stichwort eben reibungslos. Damit die Reibung herabgesetzt wird, braucht es einen Knorpel. Mhm. Der Knorpelüberzug ist wie, man muss sich das vorstellen, bei einem Lavabo. Da hat man drüber die Porzellanschicht, über dem, also das Email eigentlich, über dem Eisendrog. Und das ist weiss. Genauso sieht der Knorpel auch aus. Aber bei der Arthrose tut eben der Knorpel abnutzen. Das Schwarz, also das Eisen kommt unten führen, das wäre der Knochen. Und der ist rau, wenn man drüber fällt. Bei der alten Badewanne habe ich das immer so feststellen können. Das ist immer komisch gewesen. Dann ist man drüber gefahren mit den Fingern, dann hat man das gespürt. Und bei der Arthrose ist das genau so. Das Email, das schleift sich ab. Die Reibung, die vorher herabgesetzt war im Gelenk, hört auf. Der Knochen kommt führen. Nervenendigungen können führen und dann hat man Schmerzen. Und die Reibung normalerweise, die ja herabgesetzt wird durch den Knorpel, wird noch mehr abgesetzt durch Gelenkflüssigkeit. Und darum redet man bei der Arthrose eben den Verschleiß vom Gelenk in einem ganz saloppen Stil. Und das ist etwas, das dann unter Umständen extrem behindernd und schmerzhaft sein kann.
Vielleicht fragt sich jetzt jemand, wo ist überhaupt das Sprunggelenk?
Das ist unten am Fuß. Das ist eigentlich, wir sagen dem, der Rückfuß. Das ist der Übergang vom Skibein runter zum Fersenbein. Dort dazwischen befindet sich das obere Sprunggelenk und auch das untere Sprunggelenk. Die Strukturen sind sehr, sehr nah beieinander, aber das ist in dieser Region.
Also Arthrose kennen wir natürlich, den Begriff von anderen Regionen. Hüfte, Schultern, überall gehört man Arthrose. Was ist der Unterschied von diesen Arthrosen zu dem im Sprunggelenk?
Also tatsächlich ist es so, dass der Knorpel an den verschiedenen Gelenken auch verschieden ausgebildet ist. Also wir haben am oberen Sprunggelenk eine ganz andere Eigenschaft vom Knorpel als zum Beispiel beim Knie oder der Hüfte. Und auch die Entstehung zum Beispiel bei den Arthrosen am oberen Sprunggelenk sind ganz, ganz anders. Also während bei den Hüften zum Beispiel sogenannte primäre Arthrose sich ausbildet, das heisst Arthrose, die nicht aufgrund von einem Unfall oder einer schwersten Fehlstellung zustande kommen, ist das eben beim oberen Sprunggelenk ganz, ganz anders. Dort sind 80% von diesen Arthrosen kommen zustande aufgrund von einer erstens Fraktur, also einem Bruch. Das kann man sich jetzt noch einfach vorstellen als Zuhörer. Es bricht, der Knorpel geht kaputt, dann verschleißt er sich sowieso, tut Zerstörung. Aber an zweiter Stelle ist eben die Instabilität. Also wenn das Band nicht mehr richtig hebt, es lodert, man sagt auch dem Schlottergelenk, dann kann das eben aufgrund von diesen veränderten mechanischen Eigenschaften dann den Knorpel abschleifen und dann geht er eben auch kaputt. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben im oberen Sprunggelenk unfallbedingte Ursachen, währenddessen zum Beispiel beim Knie und der Hüfte das ganz andere Ursachen sind.
Also das ist nicht irgendwie etwas, wo man muss sagen, wie bei anderen Arthrosearten, wir wären einfach zu alt. Also der Körper ist nicht gebaut für das. Das sind wirklich irgendwie Einflüsse von außen.
Das stimmt komplett. Das teile ich, weil zum Beispiel bei der oberen Sprunggelenksarthrose sind Patienten viel, viel jünger im Schnitt zu den Hüft- und den Kniearthrotikern. Das ist etwas ganz anderes. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt jemanden haben, der hat einen Unfall gehabt mit 17, 18 Jahren, dann ist es wahrscheinlich, ich sage nicht, dass es eintritt, aber es ist wahrscheinlich, dass 20, 30 Jahre später die Arthrose eintritt am oberen Sprunggelenk. Aber dann ist er immer noch so um die 50. Mhm. Also im Vergleich zu den Hüften und Knien natürlich ein grosser Unterschied.
Also die Patienten kommen jetzt in dem Fall, den wir hier besprechen, relativ spät zu euch. Also es ist relativ schwierig herauszufinden, warum es zu dieser Arthrose kam.
Eigentlich nicht, weil die meisten Patienten haben schon ungefähr das gleiche Muster. Sie erzählen, früher hatten sie einen Unfall, einen Bruch, dann ist das behandelt worden, vielleicht hat man Platte oder Schrauben hier, vielleicht hat man die wieder entfernen, dann sind wieder Schmerzen auftreten. Sie haben dann gemerkt, die Bewegung nimmt ab, sie haben Behinderungen während dem Alltag, es wird alles schwieriger. Und das ist tatsächlich so, dass wir häufig Patienten haben im Alter so um die 50. Natürlich haben wir auch Ältere, oder? Aber es gibt auch Jüngere. Und die melden sich zu Wort, kommen und zeigen dann das Problem. Und dann sieht man das natürlich auch zum Beispiel auf einer Röntgenaufnahme. Da kann man es beweisen, aber auch klinisch, also wenn man es bewegt. Und dann bewegt es einfach nicht mehr gut.
Müsste man bei so einem Unfall, wenn man dort etwas reparieren muss, schon weiterdenken, an die Arthrose denken?
Ja, also ich glaube schon. Also bei den meisten Unfällen, zum Beispiel bei Brüchen, es gibt auch zum Beispiel Wadenbeinbrüche, wo ja viele sagen, das muss man nicht unbedingt operieren, es gibt gar keinen Grund dafür. Ist schon entscheidend, wie ist das verschoben, wie sieht das aus? Weil natürlich der Wadenbeinbruch zum Beispiel, auch wenn es nur ein Knöchel ist, oder? Dass der einfach einen Einfluss kann haben, später mechanisch, und der zu einer Arthrose führt. Bei den Unfällen, also richtigen Verletzungen am Rückfuß, das ist eben der Teil, wo das obere Sprunggelenk drin ist, dort informieren wir immer. Also es kann sein, dass sie frühzeitig eine Arthrose haben. Und frühzeitig heisst einfach, weil es frühzeitiger kommt als die Hüfte oder Knie.
Die kann man nicht verhindern, die Arthrose, wenn man es schon weiss, dass die kommt.
Wir nehmen an, dass wenn zum Beispiel eine korrekte anatomische Rekonstruktion vom Rückfuß erreicht wird durch eine sogenannte Osteosynthese, also man flickt das mit Platten der Schrauben zusammen, dass man dadurch das verhindern kann. Mhm. Also das wäre eigentlich der Wunsch und eigentlich auch die Absicht der Chirurgen, dass man das erzielt. Und tatsächlich gibt es schon Leute, die eine Fraktur haben, die perfekt anatomisch restauriert worden ist und nie eine Arthrose entwickelt. Bis ins hohe Alter nicht.
Was seht ihr für Leute hauptsächlich? Sind das Sportler? Sind das ganz normale Leute?
Das ist alles durcheinander. Mhm. Oder ist alles durcheinander. Wir haben also bei den Profifußballern zum Beispiel, also ich sage jetzt mal ältere Semester, wie früher ist das nicht so sensibel gehandhabt worden. Heute hat man im Profifußball auch schon andere präventive Massnahmen, um das zu verhindern. Aber ich habe schon Profifußballer gesehen, wo am Ende von ihrer Karriere, und das ist noch jung, die Ende von der Karriere, das ist so zwischen 30 und 40 Jahren, haben die schon völlig zerstört, die obere Sprunggelenke. Und das ist natürlich durch die Belastung, den hohen Impact geschuldet. Und ich glaube, das muss man immer mit reinschauen. Es gibt verschiedene Belastungen auf unseren Körper, jeder hat eine andere Vorliebe. Es gibt Menschen, die werden nie eine Arthrose im oberen Sprunggelenk entwickeln und andere eher. Und der Unfall, glaube ich, ist das Hauptsegment. Wenn wir einen Bruch haben am Rückfuß, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Und dann muss man es dann natürlich dann entsprechend behandeln.
Merkt ihr relativ schnell, wo es geschlagen hat, wenn ihr im Gespräch seid mit einem Patienten?
Das geht relativ schnell, ja.
Und was ist dann weiter das Röntgenbild? Habt ihr angeschaut? Längt das? Oder gibt es noch andere Sachen, die ihr braucht, für das ihr eine Diagnose stellen
könnt? Also zuerst ist immer sagen mit Anamnese, das heisst Gespräch. Im Gespräch sagen Patienten häufig der Anlaufschmerz. Sie stehen auf nach einer langen Pause und dann merken sie, ah, das tut weh da im Fuß. Wenn sie aber wieder ein bisschen trainieren können, das Laufen, dann geht es wieder besser. Das ist der klassische Anlaufschmerz. Dann haben wir die Patienten, die zum Beispiel nachher sagen, ja, schauen Sie, Bewegungsbehinderung, also ich kann den Berg nicht mehr drauflaufen. Das ist ganz typisch am Hang. Dann müssen andere, sie fangen da aus, wie andere Mechanismen finden, um das zu kompensieren. Dann in der klinischen Untersuchung können wir das natürlich dann bestätigen. Schwellungen gibt es manchmal, nicht immer Bewegungshemmungen, manchmal auch Fehlstellungen, die dann assoziiert sind mit dem Problem. Wir führen das Röntgenbild durch und wenn es natürlich schon bereits eine fortgeschrittene Arthrose ist, dann ist es einfach. Dann sehen Sie, der Gelenkspalt ist aufgebraucht. Das sieht dann jeder. Es hat vorne so Ansätze. Wir nennen das Osteophyten, das sind Knochenanbauten. Die versuchen, eigentlich der Körper versucht, den Druck dort zu vermindern im Gelenk. Das gelingt dann mehr oder weniger gut, weil durch den Knochenanbau wird automatisch Bewegung wieder weggenommen. Mhm. Also so steift es einfach spontan ein. Aber wir können dann auch, wenn es zweifelhaft ist oder lokale Arthrosen sind, also kleine Areale, die noch beschädigt sind, können wir auch speziellere Aufnahmen machen, Magnetresonanzuntersuchungen, also da geht man mit Röhren, man kann Computertomografie machen oder ganz speziell zum Beispiel Speck-CT. Das sind, man addiert da ins Blut quasi ein Metabolit, ein Stoffwechselprodukt, das dann verteilt wird, radioaktiv markiert. Und das kann man unter einer Kamera als leuchtendes Bild dort anschauen, wo es dann eben zerstört ist. Das ist sehr witzig für Patienten zum Verstehen, aber natürlich auch nicht so lesen, wie sie dann wissen, dort ist etwas am Laufen. Aber ich glaube, für zweifelhafte Fälle kann das manchmal matchentscheidend sein. Und dann sieht man bei leichter beginnender Arthrose das schon früh, weil es sehr sensitiv ist. Es ist nicht sehr spezifisch, aber wenn es passt, mit der Geschichte, mit dem Röntgenbild zum Beispiel, dann kann man das so beweisen. Und wenn es im frühen Feld schon erkannt wird, kann man auch früh eine Lösung finden, die nicht so invasiv ist.
Das Erste, was ja mal weg muss, ist der Schmerz. Genau. Könnt ihr da schon mal etwas machen?
Also am Anfang machen die Patienten meistens alles selber oder der Hausarzt fordert das häufig sehr korrekt, sehr schön. Also man hat dann einerseits die Schmerzmittel, die man nimmt, oder? Das ist das Häufigste. Als Erstes Schmerzmittel. Und dann eine Menge Salbeln, aber Salbeln nützt nichts. Also die Penetrationstiefe von einer Salbe ist wenige Millimeter und das Gelenk wird nie erreicht durch eine Salbe. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber wenn sie kühlt, hilft es. Also kühlen, das kann helfen, ein bisschen Pause. Patienten mit Arthrose sind auch so, dass sie häufiger sich wohlfühlen im warmen Milieu. Das heisst, sie gehen in die Sommerferien, sagen, also sie während der Sommerferien, Herr Doktor, hatte überhaupt kein Problem gehabt. Das war ganz gut gewesen. Und jetzt komme ich in die Schweiz zurück, es ist schon Herbst und es wird kalt und Winter und dann fängt sie daran wehtun. Das ist ganz klassisch, dass bei Kälte eben da die Rose mehr wehtut. Und dann wechseln die Menge. Patienten wechseln einfach dann saisonal ein bisschen mehr in die wärmeren Regionen. Der nächste Schritt wäre dann halt Schuhversorgung, oder? Schuhversorgung. Es ist ein mechanisches Problem und eine Schuhversorgung mit Einlagen oder speziellen Schuhen sogar in sehr fortgeschrittenen Fällen. Die Schuhversorgungen, die helfen mechanisch. Am Anfang können auch bei gewissen Patienten dauerhaft eine Lösung sein. Man kann dann zusätzlich eine chemische Lösung hinzufügen. Das hat Spritzen mit Cortison und Lokalanästhetikum. Das ist aber nicht so durchschlagend. Also sie, meine Philosophie ist zuerst, den mechanischen Punkt abzugreifen und dann versuchen, so zu behandeln. Und erst in einem zweiten Schritt mit einer chemischen Lösung in die Hände zu kommen. Und das funktioniert lang, weil viele Patienten, und das ist normal, wollen nicht operiert werden. Mhm. Das ist einfach so. Man hat gewisse Zurückhaltung und auch Ablehnung, da einschneiden zu lassen. Und das verstehe ich. Das wäre bei mir nicht anders. Ich sage es meinen Patienten auch. Ich verstehe das ganz klar. Oder? Wenn ich operiert werde, muss ganz gut überlegt und ganz gut indiziert sein.
Aber warum?
Ja, weil natürlich ein chirurgischer Eingriff auch immer Risiken mit sich trägt und Komplikationen möglich sind. Und wenn die eintreten, dann kann man einem Patienten noch so viel Statistik von den Büchern und von den Studien herauslesen. Für den Patienten selbst ist das 100% Affektion. Und da kann man nicht mehr drum aus. Und da muss eine Lösung gefunden werden. Und das kann teilweise auch unter Umständen sehr schlimm sein für Patienten.
Oder? Wir wollen natürlich nicht Angst machen jetzt. Nein. Wir wollen lösungsorientiert denken. Aber trotzdem, was kann ich da so begegnen? An Schwierigkeiten, die auftreten können?
Komplikationen, meint. Also das ist bei den Operationen, die meisten haben zuerst mal, was gefragt ist, Infektion. Wie hoch ist das Infektionsrisiko? Und das ist sehr tief, das ist weniger als 1%. Während dem Eingriff kommt man immer einen Schutz über, mit einer Antibiotika. Prophylaxe heisst das und die wird je nach Eingriff entweder einmal geben oder manchmal muss man sie halt dreimal geben, also innerhalb von 24 Stunden, um einfach ganz sicher zu sein. Das ist bei den grösseren Eingriffen, machen wir das so. Und das andere, was passieren kann, ist, dass zum Beispiel Knochen nicht zusammenwachsen. Mhm. Das nennen wir dann eine Pseudarthrose, also der Knochen wächst nicht zusammen. Wenn so etwas passiert und nach einigen Monaten wirklich bestätigt bleibt, dann muss man das revidieren, dann muss der Patient nochmal unter das Messer leiden. Es kann sein, dass wenn man ein künstliches Gelenk einbaut, dass das am oberen Sprunggelenk lodert, dann muss man es wechseln. Es kann aber auch infizieren, dann ist es ein Notfall, weil es natürlich ein künstliches Gelenk ist mit Oberflächen, wo sich die Bakterien oben verteilen können. Es gibt Nervenverletzungen, die können auftreten. Also das sind am Fuß, sage ich mal in Anführungsstrichen, glücklicherweise nur Hautnerven, das heisst sensorische Nerven. Man wird nicht gelähmt wegen dem. Aber trotzdem, also auch wenn ein Hautnerv ganz blöd verletzt wird, kann der im einfachsten Fall macht er eine Taubheit. Mit dem kann man noch umgehen. Aber wenn es einen Nervenschmerz gibt, das ist dann ganz eklig. Also da muss man wirklich auch mit einem plastischen Chirurg dann reden, der den Nerv befreit oder löst und vielleicht sogar entfernt. Und das sind eben alles Sachen, die der Patient dann die Risiken in Kauf nimmt. Oder? Und für das muss er auch gut aufgeklärt werden.
Aber eben, es ist ein kleiner Prozess als natürlich. Bei all dem, was wir jetzt besprechen. Aber eben, ich sage es richtig, wenn sie eintritt, dann nützt ihm das nichts schlussendlich. Wenn, sagt ihr einem Patienten, es wäre besser, wenn man operiert?
Also meistens kommen Patienten, die haben schon längere Geschichten hinter sich, also Krankheitsgeschichte. Und wenn die konservativen Massnahmen, also nicht operative Massnahmen, die wir schon gesagt haben, also Schmerzmedikation, vielleicht Infiltrationen, Schuhversorgung, wenn das alles nicht hilft, dann, und der Patient einen hohen Leidensdruck hat, also er muss wirklich relevant hoch sein, dann ist die Operation wahrscheinlich unausweichlich. Und dann muss man mit dem Patienten reden, was sind für Optionen da.
Reden wir doch ein bisschen über die Optionen. Was habt ihr da für eine Palette?
Also Palette grob unterteilt, aber das mache nur ich so natürlich, sind Gelenkerhaltung. Das heisst, wir machen Eingriffe, wo das Gelenk noch bestehen bleibt am Schluss. Und das andere sind die gelenkopfernden Eingriffe. Da gibt es zwei grosse Gruppen. Entweder die Versteifungsoperation oder eben das künstliche Gelenk. Also das heisst, künstliches Gelenk. Man baut dort wie bei einer Prothese am Knie oder Hüfte ein neues Gelenk ein, das dann funktioniert.
Aber wahnsinnig die Belastung, die auf dem Fuß ist. Also man kann sich das als Laie nur ein bisschen vorstellen, aber wir sind den ganzen Tag unterwegs, wir stehen. Immer sind die Füße ein Thema. Ist man da noch frei in der Bewegung, wenn man so etwas Künstliches hat im Sprunggelenk?
Also das künstliche Sprunggelenk hat tatsächlich, das ist das Ziel, dass man Bewegung zurückgibt. Und man hofft auch, dass durch die zurückgegebene Bewegung die angrenzenden Gelenke, die noch um das obere Sprunggelenk lokalisiert sind, dass die geschützt werden. Das ist bei der Versteifung vom oberen Sprunggelenk nicht so. Also bei der Versteifung vom oberen Sprunggelenk müssen die anderen übrigbleibenden kompensieren für den Verlust vom oberen Sprunggelenk. Aber die Versteifung selber ist keine per se schlechte Operation. Nur das Blöde ist, wenn die Versteifung nachher in andere Arthrosen mündet, weil die überbeansprucht werden, dann muss man die halt auch versteifen. Und dann geht das halt wie bei einer Salami-Taktik immer mehr von einer Versteifung in die andere. Und beim oberen Sprunggelenk, wo künstlich ersetzt wird, kann man das wirklich tatsächlich heutzutage sehr, sehr gut machen. Es gibt verschiedene Modelle von künstlichen Sprunggelenken, also Prothesen heissen die. Und die baut man ein. Mit der modernen Generation ist sogar immer einfacher und sie werden immer sicherer, aber sie heben halt nicht ewig lang. Und je nach
Was heisst das, 15 Jahre?
Ja, also ich sage mal, im besten Fall sagen wir mal 20 Jahre so. Aber es kommt immer auf die Belastung vom Individuum, das überkommt, darauf an. Also wenn jetzt einer mit dem shooten geht, mit einem künstlichen Gelenk, dann muss man wirklich abraten von so etwas. Das sollte man nicht machen, weil dann lockert sie schnell, sie nutzt sich ab. Es hat ja zwei metallische Oberflächen, wo die Oberfläche vom Knochen quasi versiegelt, wenn man so will, und dazwischen der Kunststoffscheibe. Und die Kunststoffscheibe selber ist das Gleitlager. Dort drin bewegt dann das künstliche Gelenk. Und wir müssen immer darauf hinweisen. Also Skifahren geht gut, Joggen kann man sogar, Velofahren, alles.
Mit einem künstlichen?
Ja, das geht. Aber man kann einfach die hohen Impact-Sportarten sollte man nicht machen. Also das heisst, Tennis würde ich nicht empfehlen, Fußball würde ich nicht empfehlen, Squash. Volleyball, Squash sowieso nicht. Oder? Und da muss man realistische Erwartungen setzen. Und dann gibt es Beweglichkeit. Und manche Patienten haben eine sehr gute Beweglichkeit, aber es gibt auch Patienten, die nachher ein bisschen einstiefen mit der Prothese. Sie bewegen zwar, aber nicht so, wie sie das wollen. Und es gibt so ein bisschen Grundregeln, wo man sagt, die Bewegung, die vor der Operation besteht, die wird ungefähr wieder vom künstlichen Gelenk zurückgehen. Es gibt schon Möglichkeiten, wenn zum Beispiel jemand sehr schlecht bewegt, dass man es wirklich noch ein bisschen verbessert, aber es wird nicht ganz normal sein. Oder? Nur bei ganz wenigen Patienten sieht man, dass dann die wirklich fast wie vorher bewegen. Und das ist natürlich klar, das ist ein Evolution, die Arthrose. Und wenn sie lange dauert, dann stieft sie ein. Und auch alles drumherum, also die Weichteile stiefen auch ein.
Wenn ich jetzt als Laie sage, die Versteifung ist in diesem Fall die schlechteste Variante?
Das kann man so nicht sagen, oder? Weil es gibt schon Patienten, die mehr profitieren von dem. Also, ich habe sehr junge Patienten, zum Beispiel wenn jetzt ein 25-Jähriger kommt mit einer schwersten Arthrose, das gibt es, oder? Und man macht dem zum Beispiel eine Prothese nie. Und das wäre jetzt zum Beispiel normale, nicht irgendeine spezielle Krankheit, wo man verantworten könnte, mal der Mann oder die Frau hat eine derart geringe Belastung auf das Gelenk aufgrund von einer schweren Erkrankung, dass man dort eine Prothese einbauen könnte, dann geht man eher auf die Versteifung, weil die Versteifung ja sehr dauerhaft ist. Und heutzutage gibt es die Möglichkeit, dass man so Versteifungen wieder zurückführt in eine Prothese. Aber das ist natürlich dann erst mit dem Hintergedanken, das vielleicht mit 50 oder 60 zu machen. Mhm. Und dann kann man natürlich das schon bei jüngeren Patienten eher machen, weil der Lifestyle der Jüngeren ist halt ein bisschen beanspruchender als bei einem 60-70-Jährigen. Also das will ich jetzt nicht irgendwie anmassend meinen. Oder? Es gibt ja sehr aktive 60-70-Jährige, aber ich glaube, die Mehrheit geht dann nicht mehr zum Beispiel Squash spielen oder so. Das macht man mit einer Versteifung nicht. Aber viele machen es dann trotzdem, gehen joggen und alles. Und es funktioniert. Und es gibt einen ganz berühmten Fußballer, das darf man schon sagen, oder? Der Marco van Basten zum Beispiel, der hat einen verstieften Obersprunggelenk gehabt, hat also auch
noch ein paar schöne Goal geschossen.
Ja, also, aber der hat das weiss man ja offiziell, das ist ja nicht etwas Geheimes.
Wie viel Geduld muss ich mitbringen, wenn ich mich für einen operativen Eingriff entscheide? Bis das einigermaßen wieder okay ist, bis ich wieder eine Wanderung machen kann.
Also es ist halt so, bei der Prothese zum Beispiel, wenn eine Prothese eingebaut wird, und wir reden jetzt nur von Prothesen, nicht nur von irgendwelchem zusätzlichen Zeug, also Knochendurchtrennung oder Korrektur. Wenn es reine Prothese ist, dann hat man 3 Wochen in einem Gips und eine Vollbelastung nach der Operation und nach 3 Wochen geht der Gips weg und dann geht man schon in die Freibelastung in normalen Schuhen mit Physiotherapie. Das ist das. Bei einer Versteifungsoperation ist das etwas anders. Das ist 6 bis 8 Wochen im Gips, Teilbelastung, nicht voll belasten, dann Kontrolle, eventuell länger bis 12 Wochen im Gips und an dem Gehstück. Und dann, wenn es freigeht, ist, dann geht man wieder auf Physiotherapie oder Freibelastung. Und das ist eben bei diesen gelenkopfenden Eingriffen ist das so. Also dort ist natürlich die Prothese vom Rekonvaleszenzpotenzial natürlich viel höher, weil sie viel schneller zweig sind Patienten.
Und dann hat er gesagt, noch die gelenkerhaltenden Massnahmen, was der Idealfall ist, oder? Wenn ich euch richtig verstehe, dort geht es schneller.
Also dort ist das Ziel ist natürlich, dass das Gelenk nicht geopfert wird. Und das wäre natürlich das Perfekte. Also wir reden von sogenannten Osteotomien, das heisst Knochendurchtrennungen. Und das einfache Prinzip dahin für die Zuhörer oder, ist, dass man Kraft vom kranken Gelenksbereich in gesunden verschiebt. Mhm. Das geht demnach nur bei solchen Patienten mit so einer asymmetrischen Arthrose. Das heisst, die Arthrose ist nur an einem Punkt im Gelenk lokalisiert und wir treiben die Kraft von dieser kranken Zone weg in die gesunde Zone. Und das macht man, indem man dann Knochen durch Trennungen macht. Das kann man oberhalb vom Gelenk machen, also auf Höhe vom Skibein und Wadenbein. Man kann es unterhalb vom Gelenk machen, das heisst im Fersenbein. Man kann Kombinationen von denen durchführen. Wenn man das macht, dann plant man das am Röntgen häufig und berechnet dann die Korrektur, wie nachher der Winkel verstellt wird, dass nachher Kraft verschoben wird. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man auf der Innenseite vom oberen Sprunggelenk eine Arthrose hat, dann wenn man die verschiebende Kraft von der Innenseite raus auf die Aussenseite. Und dann wird man so einen kleinen Knick einbauen, den sieht man natürlich von Augen nicht. Und dann wird das geändert und dann wird es mit Platten fixiert. Aber die Nachbehandlung ist dann eben schon, man darf da nicht voll draufstehen, nur teilbelasten. Also es ist dann halt eben 6 Wochen, bis der Knochen heilt.
Wir wollen nicht arbeitslos machen, aber kann ich irgendwie vorbeugen, dass sie gar nie in die Arthrose-Situation hineinkommen.
Ich glaube, ich würde einfach immer aufpassen bei der Freizeitaktivität oder? Und einfach keinen Unfall haben. Also Unfall kommt ja unverhofft. Aber wenn man Risikosportarten betreibt, dann muss man sich einfach gut schützen. Da muss man auch wissen, was man dann macht. Und wir haben viele Patienten, die meisten haben das nie wollen, dass sie einen Unfall hatten oder das Band gerissen ist und dann instabil geblieben ist. Und dann ist natürlich klar, dann wenn man aufpasst und versucht zu verhindern, dann geht das meistens schon.
Ich glaube, wir haben eine kleine Idee können geben, ein bisschen inspirieren zu diesem spannenden Thema. Danke vielmals für die Informationen, Norman Espinosa vom Fussinstitut Zürich.
Fit auf Schritt und Tritt, der Podcast, wo sich alles ums Fuß- und Sprunggelenk dreht. In Zusammenarbeit mit dem Fussinstitut Zürich. Fussinstitut.ch, präsentiert von der Ortho Fussdynamik AG in Uster. Ihre Füße in professionellen Händen. Fussdynamik.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.